Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
Hallo aus der Handelskammer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zukunftspodcasts. Ich bin Malte Heine und werde gleich einen ausgewiesenen Hafenexperten treffen. Denn um den Hafen soll es hier und heute einmal ganz ausführlich gehen. Wie läuft der einst so starke Motor der Stadt? Wo knirscht es im Getriebe und welche Impulse braucht es jetzt, damit er diese starke Rolle wieder einnehmen kann? Für Antworten auf diese Fragen habe ich Jan Ninnemann hier vors Mikro eingeladen. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hamburg School of Business Administration. Er leitet den Studiengang BC Logistics Management und doziert über sein absolutes Spezialgebiet, das maritime Transportwesen. Gemeinsam mit einem Partner betreibt Professor Ninnemann seit 2008 die Hanseatic Transport Consultancy, eine Strategie- und Managementberatung für Transport, Verkehr und Logistik. In unserem Auftrag hat der 49 Jahre alte promovierte Hamburger eine bemerkenswerte Studie erstellt, die auf Basis einer fundierten Bestandsaufnahme ein konkretes Zukunftsszenario für den Hamburger Hafen im internationalen Wettbewerb entwirft. Die wichtigsten Ergebnisse seiner Untersuchung werde ich nun mit ihm diskutieren. Viel Spaß beim Reinhören. Moin Jan, herzlich willkommen hier im Kolumbuszimmer unserer Handelskammer. Im Mittelpunkt unserer heutigen Podcast-Folge steht der Hamburger Hafen. Mit dem beschäftigst du dich bereits seit deinem Studium und hast auf Basis deiner umfangreichen Expertise für uns ganz aktuell eine wissenschaftliche Studie zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Hafens verfasst, in der du sehr interessante Vorschläge für eine zukunftsgerichtete Hafenpolitik aufzeigst. Bevor wir jetzt direkt eintauchen in die Untersuchung und die ganzen Themen hier wälzen, aber nochmal grundsätzlich die Frage, woher kommt deine Faszination für den Hamburger Hafen? Ne?
Ja, hallo Malte. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute. Freue mich sehr, über dieses spannende Thema mit dir zu diskutieren. Ja, ich beschäftige mich mit dem Hamburger Hafen seit meines Studiums, seit 2004, 2005. Das war die Zeit, wo der Hamburger Hafen Wachstumsraten hatte von 10-15% im Containerverkehr, wo die Schiffe immer größer wurden, das Thema Schiffsgrößeentwicklung an Fahrt aufgenommen. Das war schon faszinierend und dabei bin ich dann hängen geblieben. Am Ende sind es Wachstumsraten, von denen wir heute jetzt träumen, aber darauf gehen wir gleich sicher im Detail ein.
Wie wir die wiederkriegen. Ja?
Genau.
So, das ist ja so. Wir haben ja im Moment eine ganze Menge negative Vibes rund um den Hamburger Hafen. Wenn man in die Zeitungen schaut, da gibt es ganz viele Negativschlagzeilen. Hamburgs Hafen ist zu teuer, Hamburgs Hafen schrumpft. In Hamburg ist es mal wieder besonders schlimm geworden. Wir haben mal so ein paar Abgesänge oder auch Diskussionen. Wir brauchen eigentlich mehr Innovation, weniger Hafen und all diese ganzen Themen. Ich sag mal, für uns in der Handelskammer, wir gucken da so ein bisschen ungläubig drauf. Natürlich haben wir gerade akute Probleme, über die wollen wir da reden, wir auch mit weiterkommen wollen, aber wir haben der Hamburger Hafen steht für 1,5 Milliarden Steuereinnahmen jedes Jahr in Hamburg und 30 Milliarden Zolleinnahmen für den Bund. Er ist für unsere Versorgungssicherheit unverzichtbar und er ist eigentlich, wir haben mal so die Innovationstechnologiefelder der Zukunft für Hamburg analysiert, mit der Wissenschaft übrigens. Und 3 von 4 der größten Potenzialtechnologien sind Hafen pur. Also Wasserstoff, Anwendung in der Industrie, hat auch die OECD uns bestätigt, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann nur mit dem Hafen. Autonome Mobilität und eben Anwendung von KI in der Logistik sind eben 3 der größten Potenzialtechnologien, die wir auch haben. Und dafür ist der Hafen eben unverzichtbar auch, was wir wirklich dann sehen müssen. Aktuell haben wir natürlich leider gerade die Situation, dass wir Containerumschlag lag im letzten Jahr 2023 bei 7,7 Millionen TEU-Standardcontainern. Das ist also so ungefähr das Niveau von vor der Finanzkrise, was wir hatten. Weltweit ist der Containerumschlag um 78% seit 2008 gestiegen, in Hamburg im selben Zeitraum um knapp 20% geschrumpft. Und das, obwohl wir sozusagen Wettbewerbshäfen wie in Rotterdam, Antwerpen eben auch um roundabout 70% zugelegt haben. Woran liegt das aus deiner Sicht? Hast du Erklärungsansätze für uns?
Ja? Ja, du hast ja schon einige Zahlen genannt und ich glaube, die zeigen relativ deutlich, dass wir in Hamburg einige Probleme und Herausforderungen haben. Jetzt kann man diese Frage sehr vielschichtig beantworten. Ich versuche mal so ein bisschen das größere Bild zu zeichnen. Natürlich hat sich die Wettbewerbsarena des Hamburger Hafens verändert. Wenn wir auf die Zeit vor der Finanzkrise schauen, hat Hamburg davon profitiert, Drehscheibe zu sein zwischen Asien und dem baltischen Raum mit großen Wachstumsraten in Russland. Russland war zweitgrößter Handelspartner, 500.000 TEU ungefähr sind über den Hamburger Hafen nach Russland gelaufen. Das sind Mengen, die heute verschwunden sind und da sieht man natürlich, dass die Entwicklung im baltischen Raum da auch den Hamburger Hafen negativ einzahlt. Wir haben weitere Entwicklungen. Polen hat massiv investiert in eigene Containerterminals, wo Ladung an Hamburg vorbeiläuft in den Ostseeraum. Wir sehen, dass auch in Italien eine Menge passiert. Hafenentwicklung in Genua, La Spezia, Gotthard-Basistunnel. Da läuft auf einmal Hamburger Ladung nach Stuttgart, München, auf einmal von Süden durch die Alpen. Das heißt, man sieht, da hat sich so die Wettbewerbsarena verändert, sind neue Spieler am Markt aufgetreten. Rotterdam, Antwerpen hast du genannt, die massiv investiert haben in den letzten Jahren in Automatisierung, in neue Terminals, in Hafenentwicklung, Stichwort Maßflagte 2, in Rotterdam, Reedereibeteiligung. Also da sieht man, da hat sich relativ viel außerhalb Hamburgs getan in den anderen Häfen. Und wir sehen natürlich auch, dass wir lange gekämpft haben mit dem Thema der seeseitigen Erreichbarkeit, Fahrrinnenanpassung. Aber mir ist das zu einfach, diese Entwicklung, die du ja sehr eindrucksvoll beschrieben hast, nur daran festzumachen, dass sich von außen was verändert hat. Offensichtlich, das muss man leider konstatieren, haben wir eben in Hamburg auch es versäumt, in den letzten Jahren unsere Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Wenn man auf das Thema Automatisierung schaut, das uns sicherlich noch so ein bisschen wie so ein roter Faden gleich durch die Diskussion begleiten wird, dann sieht man, wir haben mit dem CTA 2002 das modernste Terminal der Welt an den Start gebracht und haben uns darauf zu lange ausgeruht. Andere Wettbewerbshäfen haben aufgeholt, haben uns mittlerweile überholt, was das Thema Automatisierung angeht. Da brauchen wir zu lange. Am CTB sind wir seit 2004 dabei, zu automatisieren. Das kommt nicht so richtig voran. Also das Thema Automatisierung ist ein großes Thema. Das Thema Kosten ist ein großes Thema. Man sieht, dass Hamburg
eng verknüpft auch, ne? Automatisierung
absolut. Und Kosten, ne? Genau. Man sieht, dass Hamburg im Wettbewerbsvergleich 20-30% teurer ist als seine Wettbewerber. Das heißt, gerade wenn Ladungsmengen schrumpfen.
Okay, aber 20-30% teurer im Terminalumschlag. Das ist natürlich schon ein Riesenfaktor. Ich meine, und wir reden rein für die Kunden, wenn sie es aussuchen können, wo sie hingehen. Und also ist ja auch mal die Frage, das habt ihr auch mal analysiert, ne? 20-30% teurer. Woran liegt das und was wären vielleicht auch Lösungsansätze dafür?
Genau. Klar, 20-30% ist ein richtiger Schluck und das sind eben nur die Kosten am Terminal selbst, die Umschlagkosten. Wir sehen natürlich, dass wir in Hamburg etwas andere Rahmenbedingungen haben als in Rotterdam. Ich habe eine lange Revierfahrt, das heißt, ich habe mehr Lotskosten und andere Dinge. Aber im Wesentlichen kann man sagen, 70-80% dieser Kosten.
Die lange Revierfahrt ist ja auch durchaus ein ökologischer Vorteil.
Genau,
ich wurde auch ökonomisch lange sozusagen auf dem, ich sag mal, 10.000 Container auf einem Schiff transportieren, ist besser als 10.000 LKW zu haben.
Absolut, absolut. Also es gibt für alles Pros und Cons, aber wir sehen eben, dass genau am Terminal die Kosten einfach zu hoch sind. Das liegt am Thema Produktivität, Automatisierung und auch am Thema Personalkosten. Sicherlich auch Themen, wo wir gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
Naja, klar, ja, absolut. Aber ich sag mal, wie ist es dann wirklich die Frage mit so höheren Kosten, wie ist es denn dann im Vergleich um die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens bestellt? Ja, also das ist 20-30% höher als in Häfen der Nordrange, also Rotterdam, Antwerpen, Bremerhaven. Ist das ja die Benchmark, die wir haben, oder die Häfen weltweit?
Nee, die Benchmark ist Rotterdam, Antwerpen, definitiv. In Bremerhaven, Wilhelmshaven liegen die Personalkosten ein bisschen niedriger, aber liegen schon auf vergleichbarem Level. Das hat natürlich auch mit dem Thema Tarifverträge, Betriebsvereinbarung und so weiter zu tun. Aber die Benchmark ist Rotterdam, Antwerpen, 20-30%. Und man sieht das eben immer dann, wenn die Ladungsmengen einbrechen, die wirtschaftliche Lage sich so ein bisschen eintrübt. und die Räder ein bisschen stärker auf das Thema Kosten schauen, dann sieht man, dass Hamburg immer mehr Menge verliert als Rotterdam und Antwerpen.
Mhm. Okay. Ja, das ist natürlich spannend. Jetzt kann man natürlich sagen, auch du hast das Stichwort Terminalbeteiligung gemacht, schon genannt, gemacht. Wir hatten eine Riesendiskussion rund um die Costco-Beteiligung. Ja, jetzt haben wir weitere, ich sag mal, die Teilverkauf der gesamten Hala an MSC. Das sind natürlich also eigentlich Versuche mit dem Argument, die Produktivität auch zu stärken und Ladung zu binden über diese Beteiligung an den Unternehmen, eben auch dem entgegenzusteuern. Ne? Und das ist mal die Frage, sind das sinnvolle Ansätze, sind das gute Schachzüge des Senats oder wie bewertest du das? Ne?
Ja, also das Thema MSC-Deal wird ja gerade sehr heiß diskutiert und natürlich gibt es unterschiedliche Perspektiven dazu. Wenn man so ein bisschen sich die Problemanalyse anschaut, die wir gerade gemacht haben, dass man eben sieht, die anderen Häfen sind uns ein bisschen enteilt. Das liegt am Thema Investitionen, das liegt am Thema Automatisierung, auch am Thema Reedereibeteiligung, muss man eigentlich sagen. Dieser MSC-Deal ist ein ganz guter Schachzug, weil man eben erstmal sagen kann, es passiert endlich was in Hamburg. Wir diskutieren lange über das Thema Reedereibeteiligung, sehen das auch als einen wesentlichen Schlüssel an. Kann man sagen, jetzt passiert endlich was. Wir haben den weltgrößten Reeder, der eine hohe Wachstumsdynamik hat, an den Standort gebunden. Der bringt Mengen, der hat Mengenzusagen gemacht von über 1 Million TU bis 2031.
MSC. Kommen die extra, die 1 Million, oder wird das...
Nee, die kommen nicht extra, die kommen neu an die Hala. Aber man muss ja sehen, dass MSC heute schon bei Eurogate 400.000, 500.000, genaue Zahl gibt's da nicht. Vielleicht liegt sie ein bisschen niedriger, ein bisschen höher, aber schon umschlägt. Insofern kommt Menge dazu, aber nicht die 1 Million, sondern deutlich weniger. So, und natürlich hat sich auch die Stadt und MSC haben sich committed, hier zu investieren. 450 Millionen Euro stehen im Raum. Also, wenn man das alles so runterdeklinieren, könnte man sagen, viele Kritikpunkte, die wir so aufgemacht haben, kann man Haken da machen und sagen, ja, wunderbar, Problem gelöst. Aber das ist mir zu einfach, weil diese ganze Reedereibeteiligung von MSC jetzt doch einige Fragen auf. Ich formuliere das mal bewusst als Fragen, weil ich darauf auch keine Antwort habe.
Meine große Frage ist, was macht das mit den anderen Reedereien, ja, also den anderen Kunden? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Genau, das ist wirklich eine große Frage. Was macht das mit den anderen Reedereien? Denn wir sehen ja hier doch ein besonderes Konstrukt. Am CTT sehen wir, dass Costco an einem Terminal beteiligt wurde. Das ist auch das übliche Vorgehen, dass man Reeder an Terminals beteiligt. Das ist in Antwerpen so, wo MSC ein großer Spieler ist. Das ist in Rotterdam so, wo andere Akteure am Start sind. Hier sieht man, ist jetzt MSC an der Holding beteiligt. Und das heißt natürlich, dass darüber auch ein Zugriff auf sämtliche Terminals der Hala besteht, wo es eben auch andere Reedereikunden gibt. Natürlich bemüht man sich nach Kräften hier, das runterzuspielen, das zu neutralisieren. Aber wenn man sich so erste Indikationen anguckt, wird spannend. Man sieht, dass Maersk und Hapag jetzt eine neue Allianz schließen werden ab 2025. Die setzen auf eine neue Hub-Strategie, haben diverse Hubs im Norden, in Nordeuropa definiert. Und wenn man sich die Hubs anguckt, die da definiert worden sind von den großen Playern, dann sind das Bremerhaven, Wilhelmshaven und Rotterdam. Da fehlt Hamburg und da gibt es auch ja das offizielle Statement, dass mindestens 10% Ladung in Hamburg dann fehlen werden. Insofern ist die Frage, was machen andere Reedereien, muss man damit beantworten? Man weiß es noch nicht, aber die schauen sicherlich sehr kritisch und schauen auch auf Alternativen.
Ihr habt ja in eurer Studie auch, ich sag mal, den Blick, einen Benchmark gemacht, ja, das war immer unser, auch so ein bisschen, das haben wir vermisst beim Hafenentwicklungsplan des Senats, dass man mal wirklich eine ehrliche Benchmark-Analyse macht, auch mit anderen Häfen, das habt ihr jetzt auch nochmal nachgeholt, und seht eben, dass wir in unseren Wettbewerbshäfen, gerade Rotterdam, Antwerpen, viel mehr Terminal Operator haben, ja, also viele verschiedene. In Hamburg haben wir die Hala als Platzhirschen mit 80% roundabout im Anteil im Containerumschlag, und dann eben Eurogate noch. In anderen Häfen eher so 5, 6, 7 verschiedene Akteure, die im harten Wettbewerb stehen. Ne? Deswegen nochmal die Frage, ist dieser fehlende Wettbewerb der Hamburger Hemmschuh, ja, oder wird das Problem damit angegangen durch die MSC-Beteiligung? Reicht das schon? Ne?
Ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Wettbewerb. Also du hast es schon angesprochen, wir haben die Hala in Hamburg, Marktanteil 75-80%. Wir haben Eurogate dazu. Wir haben also ein Duopol, das sich auch recht gemütlich eingerichtet hat in Hamburg. Mhm. Und natürlich muss man dann auch noch schauen, dass wir mit der Hala einen Terminalbetreiber haben, der im Wesentlichen auf den Standort Hamburg fokussiert ist. Ja, es gibt andere Terminalbeteiligungen in Estland, in der Ukraine, in Italien, aber das sind sicherlich kleinere Terminals. Wenn man sich größere Akteure anschaut, wie ECT in Rotterdam, die ja zu Hutchison aus Hongkong gehören, wenn man sich PSA mit den Aktivitäten in Antwerpen anschaut, sieht man, die haben ein riesen Terminal-Netzwerk, die können von der Erfahrung an anderen Standorten partizipieren. Das bringt natürlich eine ganze Menge Know-how, das bringt eine ganze Menge Netzwerk mit rein. Und wir haben in Hamburg eine relativ lokale Lösung. Man muss ja auch sagen, dass die Hala eben hier ein spezieller Fall ist. Wir haben einen hohen Anteil der öffentlichen Hand und eine besondere Rolle der öffentlichen Hand. Bis zum MSC-Deal hat die Stadt 69% gehalten und das heißt natürlich auch, dass die Stadt da sehr genau hinschaut und natürlich auch in bestimmten Punkten Einfluss nimmt, wenn es um das Thema geht, wie ist der Vorstand besetzt, wie wird das Thema Mitbestimmung geregelt, wie wird die strategische Ausrichtung bestimmt.
Ja, aber das wird ja, also wird immer auch von der Senatsseite ja propagiert, dass das auch so bleiben wird, ne? Auch mit dem Teilverkauf an den MSC.
Ja, richtig, genau. Und man muss ja auch sagen, dass, wenn man sich den MSC-Deal anschaut, dass die Hala selbst, der Hala-Vorstand, ja auch überrascht worden ist von dem Vorgehen der Stadt hier. Das ist sicherlich nochmal rauszuheben. Klar, die Stadt hat ein großes Interesse daran, das Thema Mitbestimmung hochzuhalten. Kann man nachvollziehen aus der Sicht. Aber wir sehen eben, dass das Erfolgsmodell, kommen wir zurück auf deine Ausgangsfrage, eben an anderen Standorten ein anderes ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin im Nachgang sehr froh, dass diese Kooperationsgespräche, die zwischen Hala und Eurogate stattgefunden haben, am Ende nicht zum Erfolg geführt haben. Es gibt ja viele, die sagen, na, das wäre ja die Lösung für den Hamburger Hafen und für die deutschen Seehäfen gewesen, hier, sage ich mal, mit einem einheitlichen Kooperationsansatz ranzugehen. Ich bin da eher der gegenteiligen Auffassung. Ich glaube, dass das Thema Wettbewerb hier eine sehr wichtige Rolle spielt. Und du hast Antwerpen und Rotterdam angesprochen. Gerade Rotterdam, massiver Wettbewerb. Wir haben APM da, wir haben ECT als Hutchison-Tochter da, wir haben Reedereibeteiligung da. Wir sehen, dass MSC jetzt mit einem neuen Terminal da gemeinsam mit Hutchison an den Start geht. Das bringt auf jeden Fall Dynamik, das bringt die Kosten runter, das ist Treiber für Innovation. Alles das, was man lehrbuchmäßig, sage ich mal, mit dem Thema Wettbewerb assoziiert. Und man sieht eben, dass dieser Wettbewerb auch zu anderen Kooperationsstrukturen führen. Und man sieht, dass MSC jetzt auch in Rotterdam ja mit dem neuen Terminal auf einmal 4 Milliarden investiert, 4 Milliarden in neues Terminal, 7 Millionen TU umschlagen soll. Wow, das ist richtig Dynamik.
Klar, aber da sind wir natürlich auch eigentlich quasi direkt bei einer zukunftsgerichteten Hafenpolitik, wenn man das mal so mit aufgreift. Wie können wir denn den Wettbewerb und Containerumschlag im Hamburger Hafen intensivieren, ja, wenn das der Schlüssel ist? Ne? Zu dem Ergebnis kommt er ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Ne?
Genau, das ist natürlich die spannende Frage. Wir haben eine bestehende Struktur, wir haben sie gerade diskutiert und beschrieben mit zwei Playern. Inwieweit das Potenzial besteht, einen dritten Player hier reinzubringen und wie weit auch der politische Wille besteht, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Aber natürlich sind wir jetzt zumindest auf dem Weg dahin, mit neuen Kooperationen auf jeden Fall auch dieses bestehende Konstrukt so ein bisschen aufzubrechen, denn wir können natürlich davon ausgehen, dass ein Costco am CTT eine etwas andere Marschrichtung verfolgt als ein MSC an anderen Terminals und so weiter. Also ja, aber da ist noch mehr Bewegung möglich und schauen wir mal, wie sich das in Zukunft ausgestalten ist.
Brauchen wir ein neues Containerterminal im Hamburger Hafen, vollautomatisiert, digitalisieren?
Ja, das ist eine gute Frage.
Burchardkai hat so angesprochen, kommen wir nicht richtig vorwärts. Ja, das ist ja wie so eine energetische Gebäudesanierung, sag ich mal. Der, wenn man ein neues Niedrigenergiehaus baut, ist es immer leichter, vorwärts zu kommen, als sozusagen einen Altbau zu sanieren. Ja, und ähnlich ist es ja bei der Automatisierung von Container-Terminals auch vielleicht. Ja.
Ja, die Antwort ist jein. Auf der einen Seite sehen wir, Beispiel Burchardkai, du hast es angesprochen, wir tun uns unglaublich schwer, bestehende Terminals zu automatisieren. Das ist eine Operation am offenen Herzen. Am Burchardkai ist man seit 2004 dabei und wird dann 2030 wahrscheinlich mit den letzten Steps fertig sein, dieses Terminal auf dem Blocklager umzustellen, AGVs reinzubringen und so weiter. Das heißt, das ist eine Operation am offenen Herzen, die echt schwer ist. Am Eurogate-Terminal sehen wir, dass das Thema Automatisierung da noch weit hinterherhängt. Also da müssen wir auch schauen, wie wir aus Hamburger Sicht hier das Thema Produktivität und Effizienz nach vorne kriegen. Du hast gefragt, ist die Lösung ein neues Terminal? Wenn man die bestehenden Kapazitäten an den vier Terminals zusammenzieht, dann haben wir 13 Millionen TEU-Kapazität, bisschen mehr, bisschen weniger, aber so über den Daumen. Wir haben im Moment 7,7 Millionen TEU im Jahr 2023 umgeschlagen. Und wenn man sich die Prognosen anschaut, wir erinnern uns ja noch mit ein bisschen Schmunzeln an 25 Millionen in 2025. Die letzte Prognose, die aktuell noch gültig ist, sieht irgendwas mit 12, 13 Millionen realistisch auf der Zeitschiene 2030, 2035. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir heute auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schauen, dann ist es ein weiter, weiter Weg, die 10 Millionen zu knacken. Wir haben 13 Millionen an den bestehenden Anlagen. Also muss man sagen, brauchen wir ein neues Containerterminal?
Ja, aber warum?
Per se, nein. Aber wenn man sich eben anschaut, wie schwer wir uns tun, die bestehenden Terminals zu automatisieren, ist eben die Frage, ob ein Greenfield hier nochmal eine Veränderung und eine Dynamik reinbringt.
Ja gut, aber es gibt ja eigentlich auch keinen Grund, warum Hamburg nicht Marktanteile auch von den anderen Wettbewerbshäfen wieder zurückgewinnen sollte. Ja, also ich meine, wenn Antwerpen, Rotterdam 70% gewachsen sind in den letzten 15 Jahren, warum sollten wir nicht auch die Möglichkeit, wenn wir attraktive Angebote haben, und man muss nichts vor, in der Logistik geht es im Endeffekt um Kosten. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, da nochmal mit einem attraktiven Angebot dann auch vorwärts zu kommen. Ne?
Ja, absolut. Also natürlich ist der Treiber, das Thema Kosten runterzubringen durch Automatisierung, durch Prozesseffizienz und so weiter. Natürlich sehen wir aber auch, dass wir noch weitere Herausforderungen haben, die wir jetzt in Angriff nehmen müssen, um den Hamburger Hafen da weiter zu stärken. Wir sind die Transshipment-Drehscheibe für den Ostseeraum gewesen. Mhm. Massiv Probleme, was die Anbindung Richtung baltischen Raum angeht, über ein NOK, Thema Schleusen, NOK, Betriebszeiten NOK ist ein großes Thema. Wir sehen aber auch, dass natürlich der Kampf um das Hinterland, und da gucke ich in den süddeutschen Raum, da gucke ich Richtung Südosteuropa, natürlich massiv entbrannt ist. Wir sind ein Eisenbahnhafen, wir haben 50% Marktanteil auf der Schiene, darauf sind wir stolz, das ist gut so. Aber auch das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, denn wir sehen, dass andere Häfen auch hier sich auf den Weg gemacht haben. Rotterdam hat mit der Betuwe-Route eine eigene Güterzugstrecke, die den Hafen anbindet. Und Rotterdam tut viel, um auch Zugverkehre hier zu subventionieren und zu incentivieren. Wir sehen, dass andere Standorte auch in Südeuropa natürlich auf Märkte schielen, die heute in Hamburg aktiv sind. Nicht umsonst baut Metrans sein Netzwerk auch Richtung Südeuropa, Südosteuropa immer weiter aus, weil man natürlich aus Metrans-Sicht auch andere Hafenstandorte mit anbinden will. So, und insofern sind diese großen Hinterlandmengen auf der Schiene auch nicht in Stein gemeißelt, sondern da müssen wir aus Hamburger Sicht aufpassen, dass uns eben nicht andere Häfen auch noch stärker das Wasser abgraben. Aber wir haben hier ein wichtiges Asset und das müssen wir sicherlich stärken. Aber wenn wir dann solche Diskussionen uns anschauen, Ausbau der Strecke Hamburg-Hannover, die sich ja zum Sankt-Nimmerleins-Tag zieht, weil wir immer wieder neue externe Einflüsse haben, die hier eine leistungsfähige Hinterlandanbindung erschweren, wird es natürlich schwierig.
Du hast, ich meine, ein wichtiges Zukunftsfeld für den Hamburger Hafen, für das wir auch Flächen brauchen. Das ganze Thema Energie, ja, und Wasserstoff als wichtiges Thema. Da kürze ich einen Artikel in der Welt mit dem Titel "Das Zentrum einer neuen Energiewirtschaft". Ja, leider schreibt der Autor Olaf Preuß hier nicht über den Hamburger Hafen, sondern über Rotterdam. Ja, so, und das ist natürlich eigentlich auch für uns die Zukunftsvision. Ich meine, wir haben nochmal diese OECD SPD-Studie zur Klimaneutralität der Hamburger Wirtschaft insgesamt gemacht. Die haben Hamburg angeschaut, weil sie sagen, der Hafen ist die Plattform, mit der wir die Hamburger Wirtschaft klimaneutral kriegen können. Größte Industriegebiet hier mit angeschlossen, Wasserstoffimporte, Versorgungsinfrastruktur wäre sozusagen damit da, hohe Local-Content-Quote im Umschlag, die wir dann elektrifizieren können, auch im Hinterlandverkehr, den du angesprochen hast. Eigentlich haben wir die ganze Basis da, aber dann kommt so ein Artikel und der kommt ja nicht von ungefähr. Deswegen die Frage, was machen die Holländer besser als wir und was müssen wir tun, um wirklich unsere Vorreiterstellung, die wir auch mal in Hamburg hatten, glaube ich, im Wasserstoffbereich, uns zurückzuholen, ne?
Ja, das ist gut, dass wir über das Thema Energie sprechen, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel auch für den Hafen ist. Wir haben jetzt bislang immer über die Herausforderungen bei Container gesprochen und wir haben uns vielleicht auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu stark auf den Container fokussiert in Hamburg. Das war eine Success-Story, also haben wir die weitergespielt, das ist auch okay. Aber wir müssen jetzt eben erkennen, dass wir den Hafen breiter aufstellen müssen, diversifizieren müssen. Zwei Drittel des Gesamtumschlags sind Containerumschlag, der schwächelt. Also müssen wir schauen, welche neuen Felder gibt's. Klar, das Thema Energie Wende ist das Riesenthema gerade. Und wenn man sich die Importziele der Bundesregierung anguckt für Wasserstoff, dann ist klar, wir brauchen Hafenkapazität dafür. Da stellen sich andere Standorte auf, aber Hamburg hat da sicherlich auch gute Rahmenbedingungen. Und jetzt gilt es, das Thema voranzubringen. So, du hast gefragt, warum ist Rotterdam da besser aufgestellt? Natürlich muss man sagen, dass in Rotterdam der Handlungsdruck viel höher ist. Wenn man sich die Umschlagzahlen anschaut, Rotterdam schlägt 100 Millionen Tonnen Rohöl um, 30 Millionen Tonnen Kohle, die werden perspektivisch weg sein. So, in Hamburg sind die Mengen nicht ganz so hoch, da haben wir insgesamt nur 114 Millionen Tonnen. Also so viel wie Hamburg an Gesamtumschlag hat, das schlägt Rotterdam fast an Rohöl um. Also ist der Handlungsdruck extrem groß. Aber natürlich hat man auch gute Rahmenbedingungen in Rotterdam, weil man schon viel Erfahrung hat, auch mit kritischen Gütern, dem Thema Genehmigungslagen. Man hat einen hohen politischen Rückenwind, weil der Hafen eine nationale Bedeutung hat. Und hier stehen wir in Hamburg dann wieder vor einigen Herausforderungen, ne? Ich weiß, dass viele Akteure aus Hamburg immer wieder in Berlin anklopfen und sagen, hier, der Hamburger Hafen spielt eine wichtige Rolle, nicht nur für Hamburg, sondern für die Versorgungssicherheit der Bundesrepublik. Ja, das sickert jetzt so langsam durch, seit Ukraine-Krieg und so weiter. Aber das verfängt noch nicht so richtig, vor allem verfängt das nicht im Thema Investitionen und öffentliche Mittelbereitstellung. Ich will nicht wieder die üblichen 38 Millionen, die der Bund für sämtliche deutsche Seehäfen angeht.
Mach ruhig, nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer kennen das. Ja, erzähl ruhig nochmal. Ja?
Genau, und da sieht man eben, dass der Bund sagt, na, ihr Bundesländer habt die Verantwortung für die Häfen, dann investiert ihr mal da schön. Und natürlich sind die Herausforderungen, die durch das Thema Import, Wasserstoff, aber auch durch andere Themen, Offshore-Wind und so weiter, jetzt nicht für Hamburg, aber an anderen Standorten aufkommen. Das bringt natürlich Investitionserfordernisse mit sich, die Hamburg alleine nicht stemmen kann. Und insofern braucht Hamburg da mehr Unterstützung aus Berlin, mehr politischen Rückenwind. Und natürlich brauchen wir in Hamburg ein bisschen Entbürokratisierung, auch was das Thema Genehmigungslagen angeht. Wir sehen ja, dass gerade im Hafen wir uns immer wieder in diesem Spannungsfeld bewegen zwischen Hafenentwicklung, auch Genehmigungslagen, Stichwort Bukea. Ja, also da brauchen wir, glaube ich, gerade wenn es jetzt um die neuen Energieträger geht, Wasserstoff, Wasserstoffderivate, brauchen wir eine pragmatische Herangehensweise, wo auch alle an einem Strang ziehen, um hier zügig entsprechende rechtliche Sicherheit zu schaffen auch.
Ich sag mal, das ist hier nicht eine große Zukunftsperspektive, auch diese Energiefragen, ja, die wir damit haben, aber auch der Containerumschlag wird nochmal wie bedeutend aktuell immer die Steueraufkommen 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr hier für die Hamburger Haushalt. Das ist natürlich auch ein Fund, das müssen wir auch mal stärken und da ist auch Potenzial nach oben. Und insofern lohnen sich Investitionen in den Hafen auch sicherlich weiter, eben auch wegen des großen Innovationspotenzials, aber für alles, was wir haben, brauchen wir natürlich Flächen. Ja, also wenn wir wollen eigentlich eine Wachstumsgeschichte im Hamburger Hafen schreiben, sowohl im Containerumschlag als auch beim Thema, ich sag mal, Energieversorgung der Zukunft mit vielen anderen Themen, Thema Universalhafen, also auch Umschlag jenseits des Containers, ganz entscheidend. Für all das brauchen wir Flächen. Und wir haben natürlich immer so einen Stadthafen mitten in Hamburg, der hat natürlich auch Nutzungskonflikte, ja, die wir dann haben, dass wir natürlich irgendwie dann sehen, die Hafen City wächst dann mal weiter ran und irgendwie gucken. Und wir wir machen uns deswegen immer viele Gedanken darüber, für eine Wachstumsstrategie des Hamburger Hafens brauchen wir auch eine offensive Flächenpolitik, auch um Industriebetriebe, die neue Energie auch nutzen wollen, hier anzusiedeln und diverse Sachen. Und wir haben uns das nochmal angeschaut, gemeinsam mit dem Unternehmensverband Hafen Hamburg, der Hafenwirtschaft hier und Handelskammer, also da nochmal einen Vorschlag gemacht, eigentlich den mittleren Freihafen, Steinwerder, ja, ins Auge zu nehmen. Wir sehen da, wenn man das teilweise brachliegende Flächen, nicht mehr so richtig genutzte alte Hafenbecken, das zu überplanen, neu zu gestalten, eine Fläche zu machen, sicherlich ingenieursmäßig eine große Herausforderung, aber da ist ein Flächenpotenzial von weit über 100 Hektar mitten im Herzen des Hafens. Ja. Das ist so ein Stein, den wir mal ins Wasser geworfen haben jetzt und mal diskutieren wollen darüber, was könnten wir mit so einer Fläche eigentlich alles machen. Deswegen erstmal meine Frage an dich. Wie siehst du den Vorschlag, den wir da gemacht haben? Ne?
Ja, also Steinwerder Süd ist sicherlich ein Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des Hafens. Da bin ich auch von überzeugt. Wir haben eine Entwicklungsfläche in zentraler Lage. Du hast gerade den Werbeblock dafür quasi schon absolviert. Und wir sehen aber auch, dass es unglaublich schwer ist, hier eine richtige Idee bisher zu finden. Ne? Ich meine, wenn man in die Historie schaut, dann hat die HPA zwei Ideenwettbewerbe dazu schon gemacht. Den ersten 2010, den zweiten 2017.
Aber nur für ein ganz kleines Teilstück.
Für ein kleines Teilstück,
wir
genau.
Wir denken da deutlich größer. Mhm, ne?
Genau. Aber am Ende ist uns da nicht so richtig, ist da noch nicht so richtig was eingefallen. Ich meine, die Anforderungen, die wir natürlich stellen an diesen Bereich, sind sehr hoch. Es soll innovativ sein, es soll nachhaltig sein, es soll wenig Emissionen produzieren, es soll viele Arbeitsplätze generieren und viel wasserseitigen Umschlag generieren. Das sind so, ist die Idealvorstellung. Mhm. Und
eierlegende Wollmilchsau.
Das ist die eierlegende Wollmilchsau, in der Tat. Also insofern ist natürlich die Frage, was kann man da machen? Du hast das Thema Energie angesprochen, sehe ich eher nicht in Steinwerder Süd, weil für das Thema Energie haben wir andere Bereiche, die wir entwickeln müssen. Und auch da wünsche ich mir, dass wir da jetzt wirklich mutig rangehen. Und der Hafenentwicklungsplan hat ja so ein bisschen erste Absteckung da vorgenommen, die aus meiner Sicht nicht weitreichend genug sind und auch nicht mutig genug sind. Also sicherlich macht Sinn zu sagen, okay, Energie, da gibt es klare Schwerpunktbereiche Richtung Moorburg, Richtung alte Raffinerieareale, wo es Sinn macht, da wirklich jetzt ranzugehen und zu sagen, wir treiben die Transformation in diesem Bereich fürs Thema Energiewende voran. Dann haben wir den Bereich Steinwerder, wo es eben andere Möglichkeiten gibt und wo man eben sagen muss, okay, hier wollen wir sicherlich oder müssen wir eigentlich so ein neues Leuchtturmprojekt für Hamburg auf den Weg bringen.
Das könnte das sein, ne?
Was könnte das sein? Genau, also haben wir unterschiedliche Themen, die wir hier bespielen können. Und am Ende haben wir, du hast vorhin das Thema automatisiertes Containerterminal angesprochen. Wir haben natürlich noch andere Zukunftsfelder, die eine wichtige Rolle spielen. Recycling, Kreislaufwirtschaft ist ein großes Thema, wo man eben sieht, dass auch hier sich viele Dinge ja verändern. Wir investieren massiv in Elektromobilität. Wir wissen aber gar nicht, wo wir mit den Batterien hin sollen, was mit denen passiert. Die müssen recycelt werden. Wir sehen weitere Recycling-Anforderungen, Offshore-Windenergie, Flügel, wie auch immer. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die auch zumindest eine hohe Hafenaffinität haben, die hohe Wertschöpfung mit sich bringen. Und insofern gibt es sicherlich nicht den einen Use Case, sondern es liegt daran, unterschiedliche Use Cases intelligent zu kombinieren. Das ist eben das Thema Recycling-Kreislaufwirtschaft, das ist das Thema Multipurpose, wo wir sehen, dass andere Standorte damit sehr erfolgreich sind, wenn es auch um Projektladung geht, auch für das Thema Energiewende. Und natürlich geht es eben nochmal um die Frage, wie kriege ich hier das Thema Terminal-Effizienz, Automatisierung im Bereich Container voran.
Ja, also ich meine, 100 Hektar ist eine Riesenfläche. Ja, so, ich meine, da könnte man auch über mehrere Nutzungen nachdenken. Und wenn man sozusagen da was teilt, vielleicht auch das eine oder andere neu denkt. Also auf jeden Fall ist das sozusagen die Keimzelle des neuen Hafens, die wir da sehen, mit vielen Möglichkeiten eben auch den Hafen ein bisschen neu zu ordnen. Weil klar ist, wir brauchen Flächen, wir brauchen eine angebotsorientierte Flächenpolitik, um hier nach vorne zu kommen. Und diese Diskussion ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch nochmal eine zukunftsorientierte sag mal, auch eine positive Story dann da erzählen können und immer diesen ganzen medialen Themen was entgegensetzen können.
Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast ja schon am Anfang gesagt, der Hamburger Hafen wird immer weiter zurückgedrängt. Wir haben Wohnentwicklungsprojekte, wir haben Themen, kann man nicht in Hamburg was anderes machen, außer dem Hafen stärker auf das Thema Wissenschaft, Know-how, wie auch immer setzen. Ja, alles richtig. Und diese ganze Diskussion kommt ja nur daher, weil uns in Hamburg für den Hafen so eine Wachstumsstory fehlt. Mhm. Wir haben vor der Finanzkrise tolle Wachstumsentwicklung gehabt und alle haben gesagt, wow, der Hafen ist für Hamburg hier der Standort und der Standortfaktor. Mhm. Und wir sehen jetzt, dass wir im Containerbereich dahin dümpeln und diese fehlende Wachstumsstory und Wachstumsfantasie bringt eben andere Akteure auf den Plan, die sagen, kann man das Geld, das wir in den Hafen investieren, nicht woanders investieren. Und genau deshalb brauchen wir diesen Leuchtturm oder eine neue Idee, eine neue Wachstumsstory, womit man auch wieder Geld für den Hafen einwerben kann, womit man auch in den Verhandlungen, wenn es um Budgets, Haushalte geht, wieder mehr für den Hafen einspielen kann und diese Diskussion auch wieder stärker auf den Hafen fokussieren kann. Dafür brauchen wir eine Idee, eine Wachstumsstory und eine Aufbruchsstimmung im Hafen, absolut.
Ja, also die wollen wir erzeugen und ich glaube, das Potenzial ist da, eben mit dieser ganzen Fläche im mittleren Freihafen und da kann man dann viel, also man sich einfach positiv Gedanken machen, was kannst du damit gestalten, ja, im Hafen und insofern bleiben wir da auf jeden Fall dran. Aber ich sag mal, klar ist auch, dieser Podcast kann nicht ohne das Stichwort Kühlbrandquerung sozusagen ja. Hier zu Ende gehen, denn elementar für den Hafen ist natürlich dessen Anbindung und die Infrastruktur aktuell wird da sehr hitzig über die Kühlbrandquerung diskutiert. Alte Brücke, Wahrzeichen hin oder her, wird es zumindest bei uneingeschränkter Nutzung nicht mehr lange machen. Ja, und wir brauchen das dringend auch für die Verkehrsfluss im Hamburger Hafen und ich sag mal, Höhenrestriktionen, um die dahinterliegenden Betriebe zu erreichen, ist natürlich dann auch das Thema, weil die Schiffsgrößen sich so entsprechend entwickelt haben. Aber ich sag mal, wir haben jetzt so eine Situation, lange hat der Senat hier auf eine Tunnellösung gesetzt, um dieses Thema Höhenrestriktion ganz auszublenden. Jetzt sieht es aber so ein bisschen danach aus, als sollte es doch eine neue Brücke werden, die dann entsprechend hoch ist mit über 70 Metern. Aber mittlerweile, ich sag mal, sehen wir eigentlich immer so das Dilemma, wann wird so, ich sag mal, wir sind als Handelskammer relativ neutral gewesen. Es gibt Anforderungen an die Kühlbrandquerung und die müssen erfüllt werden. Ob es eine Brücke ist oder ein Tunnel oder sowas, sind wir eigentlich relativ leidenschaftslos. Aber mittlerweile haben wir die zeitliche Realisierung als Thema. Das wäre erst irgendwas von irgendwie 2040, sogar 2046 wird irgendwo kolportiert. Ist das sozusagen komplett fertig, diese Querung, wenn alles gut läuft jetzt in der Planung, ja, diese neue Brücke. Was macht das mit dem Hafen und können wir uns das leisten, so lange darauf zu warten?
Ja, die Antwort ist nein, natürlich. Klar, du hast wichtige Punkte schon angesprochen. Mhm. Eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung durch den Hafen ist existenziell für den Hafen. Mhm. Die Realisierungszeit für eine neue Lösung muss möglichst zügig sein. Dieses Zurück auf Null jetzt aus der Diskussion Brücke, Tunnel kostet uns unglaublich viel Zeit. Du hast 2040 oder darüber hinaus als Zeithorizont angesprochen. Die Frage ist ja, was passiert denn bis dann? Wir sind immer noch so ein bisschen in der Situation, dass wir sehen, ja, die Brücke, so wie sie da ist, funktioniert noch und kann noch in Schuss gehalten werden. Mhm. Aber bis 2040 ist es noch ein langer Weg. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, dass in ein paar Jahren vielleicht die Brücke nur noch einspurig befahrbar ist oder für LKW nur noch mit großen Sicherheitsabständen oder, dann werden wir feststellen, dass wir natürlich verkehrlich vor massive Herausforderungen kommen da im Hafen. Und insofern muss das Ziel natürlich sein, möglichst zügig hier die nächsten Planungsschritte voranzutreiben. Und dazu brauchen wir ein klares Bild, eine klare Richtung und auch eine Einigkeit. Und diese Diskussion, die jetzt immer wieder dann noch geführt wird, sollen wir nicht doch die bestehende Brücke erhalten? Sollen wir eine zweite Brücke daneben setzen? Sollen wir dies, sollen wir das? Es ist einfach schädlich. Ich glaube, wir brauchen jetzt eine klare Linie und auch klare Parameter für die Planung.
Also ich meine, das eine ist die Verkehrsfunktion, das andere ist die Höhenthematik, ja, also Durchfahrtshöhen und so. Warum muss die Brücke so hoch sein? Warum ist das so wichtig? Oder gibt es da Alternativen aus deiner Sicht, ne?
Ja, da muss man sicherlich nochmal eine kritische Bestandsaufnahme machen. Was ist wirklich erforderlich? Denn natürlich ist die Maßgabe, wir wollen das modernste Containerterminal im Hamburger Hafen mit den möglichst großen Schiffen anlaufen. Das ist ja immer so das Narrativ, das wir hier bedienen. Und das CTA letztlich als Argumentation heranbringen. Da muss man natürlich nochmal die Frage stellen, ist es überhaupt möglich, mit 400 Meter Schiff in den Kölbrand einzufahren? Muss man sagen, aus heutiger Sicht nein, weil im Zuge der Fahrrinnenanpassung einige Maßnahmen dazu auch unterlassen wurden, um den Kölbrand für 400 Meter Schiffe herzurichten. Wir sehen, dass wir heute eine starke Fokussierung der 400 Meter Schiffe auf den Waltershofer Hafen haben, Burchard Karl Eurogate Terminal, und dass wir am CTA mittelgroße Schiffseinheiten abwickeln. Am CTT können wir 400 Meter Schiffe abwickeln, in anderen Hafenarealen auch noch. Das muss man nochmal bewerten. Nur ich will jetzt nicht die Uhr wieder zurückdrehen und sagen, jetzt müssen wir nochmal wieder alles bewerten. Am Ende, wir haben ja gesagt, die Zeit läuft uns weg, und insofern muss es eigentlich eine zügige und klare Entscheidung in der Richtung geben. Das ist, hat die oberste Priorität aus meiner
Sicht. Ja gut, absolut. Zeitliche Dimension ist da elementar, zumal wir eben auch sehen, weil Sorge haben müssen, dass die bestehende Brücke nicht mehr so lange trägt und immer häufiger gesperrt wird, auch im Betrieb, um Sanierungsmaßnahmen mit durchzuführen. Also insofern wird diese Diskussion uns auch weiter verfolgen, ja, oder beschäftigen müssen, weil diese Querung wirklich für die gesamte deutsche Außenhandelsnation, Exportweltmeister Deutschland ohne die Kühlbahnquerung wird das nichts werden. Ja, so, das muss man ganz klar sagen. Ich würde dir gern zum Abschluss nochmal eine Frage stellen oder eigentlich mehr so die Chance geben, zwei Wünsche zu äußern. Zum einen, dieser Podcast heißt ja Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Für uns ist völlig klar, wir werden auch weiter von der Leistungsfähigkeit und Kraft des Hamburger Hafens leben in 2040. Aber dafür müssen ein bisschen was tun, da muss ein bisschen was passieren dafür. Und deswegen nochmal deinen Wunsch an den Senat und deinen Wunsch an die Wirtschaft, als zweiten Wunsch, was passieren muss, damit der Hamburger Hafen also diese starke Rolle auch weiterhin spielen kann und wir eine positive Wachstumsstory erzählen können.
Ja, ich versuche mal eher statt Wünschen mal so ein bisschen eher so ein Zielszenario zu zeichnen, und das können wir dann ja in Wünsche
überführen.
Und,
ne?
Genau,
Aufgabe
in Wünsche
der Kammer,
überführen.
Wünsche
genau.
Äußern, ja?
Also ich wünsche mir sehr, dass wir im Bereich Container wieder, was das Thema Leistungsfähigkeit angeht, eine Wettbewerbsfähigkeit erzielen. Und wir haben so das Thema Automatisierung schon mehrfach gestreift heute, aber wir haben das eigentlich noch nicht klar benannt, was das eigentlich heißt. Denn am Ende geht es ja darum, die Produktivität im Umschlag zu erhöhen. Das heißt, mehr Container in kürzerer Zeit umzuschlagen und das auch mit, wenn ich sagen, weniger Personal. Aber wir haben das Thema Fachkräftemangel, auch ein großes Thema für euch hier im Haus.
Am Hamburg fehlen 130.000 Leute in den nächsten 10 Jahren. Ne?
So, insofern, wenn ich jetzt sage, wir müssen mehr Menge schneller mit weniger Personal umschlagen, ist das kein Petitum dafür, Arbeitskräfte abzubauen, sondern eher auf den Fachkräftemangel zu reagieren. So, und wenn ich mir heute angucke, wie ein modernes Containerterminal funktioniert, dann sehe ich, dass das Thema Automatisierung so viele Chancen bietet. Ich habe einen Containerbrückenfahrer, der in Zukunft nicht mehr rausfährt, an die Kaikante, auf den Kran steigt und Container umschlägt, sondern der das aus dem Büro macht mit einem Joystick und der sich auf 2, 3 halbautomatische Kräne nacheinander aufschalten kann. Das heißt, ich kann 3 Brücken mit einem Fahrer bedienen und ich verliere diese ganzen Rüstzeiten. Das heißt, ich bin viel, viel effizienter und dadurch habe ich natürlich massive Vorteile im Bereich Kosten und Produktivität. So, das ist so für mich ein großer Faktor, das Thema Automatisierung voranzutreiben. Das gilt nicht nur für die Kaikante, das gilt auch für die Beladung der LKW zum Beispiel, wo wir heute noch so ein paar regulatorische Hürden haben und so weiter. Da müssen wir aufschließen und das hinbekommen, was die Kollegen in Rotterdam uns vormachen. So, das ist ein wichtiger Punkt, wo man sagt, das muss vorangetrieben werden. Das bedeutet aber eben auch Investitionsmittel und die kommen eben auch aus dem Thema Kooperation und Partnerschaft mit Rädern, mit anderen Akteuren hier. So, das ist ein Thema. Ich glaube, wir müssen uns in Hamburg, da bin ich so ein bisschen an der Schnittstelle zum Thema neue Energie, auch dafür rüsten, dass sich die Schiffe verändern. Wir sehen, Klimawandel führt dazu, dass wir über alternative Antriebe nachdenken. Und wir sehen auch, dass die Reedereien andere Schiffe, vielleicht auch wieder etwas kleinere Schiffe mit anderen Antrieben bestellen. Und das bedeutet, dass wir dafür gerüstet sein müssen, eben auch diese Kraftstoffe vorzuhalten. Methanol, Ammoniak, wie auch immer. Und da ist dann die Schnittstelle zum Thema Energieimporte. Das heißt eben nicht nur Energieimporte, sondern auch Energiebereitstellung, gerade für die Schifffahrt. Denn wenn ich sehe, wo heute gebunkert wird, dann wird gebunkert in Rotterdam oder in Singapur oder im Middle East. Aber wenn es Hamburg gelingt, sich hier als Bunkerstandort durch eine gute Infrastruktur dafür und eine gute Angebotsstruktur bereitzustellen, dann heißt es auch, dass man Ladung an den Standort bindet. Auch ein wichtiger Faktor. So, dann ist für mich das Thema Energiehafen wichtig. Klar, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Zügig die Rahmenbedingungen für Wasserstoff schaffen und Wasserstoffderivate Planungssicherheit schaffen und eben auch noch andere Themenfelder. Weiter mitdenken, weiter mitbespielen, Kreislaufwirtschaft habe ich genannt. Und was wir nicht vergessen dürfen, haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, das Thema Kreuzfahrt ist auch ein wichtiger Baustein, nicht für den Güterverkehr. Wir sehen eben auch, wenn wir auf die Analyse der regionalwirtschaftlichen Effekte da schauen, dass auch das Thema Kreuzfahrt eine ganze Menge Wertschöpfung für den Standort bringt, gerade wenn Hamburg der erste oder der letzte Hafen ist. Insofern ist das auch ein kleiner, aber auch wichtiger Baustein für den Hafen.
Ja, wunderbar. Das ist doch auch ein schöner Wunsch, ja, dass wir dieses Thema auch weiter mit benutzen, nutzen können, dass wir ein bisschen daran arbeiten, dass wir die Kreuzfahrtgäste dann ja auch als Touristinnen hier, die auch dann wirklich nach Hamburg kommen und den Hamburger Tourismus damit unterstützen, dann damit sehen. Insofern sind das viele Ansätze und ich glaube, wir sind beide der Überzeugung, der Hamburger Hafen war immer wichtig für Hamburg, er ist wichtig für Hamburg und er wird auch weiterhin extrem wichtig sein, wenn wir die richtigen Weichen stellen. Kann man das so sagen?
Ja. Gute Zusammenfassung, genau, die richtigen Weichenstellungen, aber wir müssen eben sehen, dass wir mit den Weichenstellungen jetzt zügig vorankommen und dass wir auch mutig vorankommen, denn wir sehen, dass so dieses Zögern, Zaudern, das wir an vielen Stellen sehen, uns eben ins Hintertreffen bringt. Mutige Entscheidungen, klare Weichenstellungen, bin ich völlig bei dir, das ist der Weg.
Gut, sehr gut. Also die Hamburg-Geschwindigkeit, die wir einfordern in der Hafenpolitik.
Genau.
Wir beide stellen den Tacho auf dafür.
Jawohl.
Alles klar, sehr gut. Bis dann. Ja.
Danke, ciao.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.